In Leib und Seele, würde ich heute sagen, bin ich überzeugt, dass die Spitex gesellschaftlich ganz, ganz wichtige Funktion haben. Man tut sie mit dem Gesundheitswesen verorten. Ja, das gehört zum Gesundheitswesen der Spitex, das stimmt auch. Aber wir sind genau an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und dem sozialen Umfeld zuhause. Das heisst, wir gehen zu den Leuten zuhause und sehen, wie sie leben, wie sie interagiert oder eben auch nicht mit ihrem Umfeld, mit ihren Nachbarn, mit ihren Angehörigen, wie es zuhause aussieht, wie ihre Küche aussieht, wie das Badzimmer aussieht. Und das sagt ganz viel über die Menschen aus und es hat nicht so viel mit Gesundheitspolitik oder Gesundheitswesen zu tun, sondern es sind soziale, menschliche Aspekte, die hier spielen und die mir ermöglichen, dass die Menschen hier im Zuhause bleiben können.
Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Präsentiert von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Spitex-Welten. Mir vis-à-vis sitzt der Markus Reck, jetzt gerade noch CEO von Spitex Zürich, schon sehr bald nicht mehr. Markus, du hast 18 Jahre Spitex-Erfahrung hinter dir. Wie ist eigentlich dazu gekommen, oder wann hast du das Herz an die Spitex verloren?
Das war 2008 gewesen, eben. Wir haben ja alle 18 Jahre zurückgerechnet. Ein bisschen vorher habe ich gefunden, dass Spitex etwas Interessantes ist, etwas Wichtiges ist. Ich bin Ökonom und aber gesellschaftlich sehr interessiert. Und ich habe vorher in den Medien geschafft, weil ich immer gefunden habe, Medien, vierte Macht im Staat, ist extrem wichtig für eine Demokratie, für unsere Gesellschaft. Und irgendwann habe ich das aber gesehen und habe gefunden, es ist jetzt gut, es ist abgeschlossen. Und bin auf der Suche zu dem, nach dem, was Sinn macht, was für mich selber beruflich Sinn macht, interessant ist, wo ich aber auch dahinterstehe als Person mit meiner Auffassung, wo ich kann, was man im Leben soll können bewegen, gestalten. Das ist meine ganz persönliche Auffassung. Und bin auf die Spitex gestossen, weil ganz viele Leute gesucht worden sind, jetzt mal, um Spitex zu leiten. Und dort habe ich meine Chancen gesehen, können in die Branche reinkommen und irgendwo einen Anknüpfungspunkt zu finden. Und nach vielen Absagen, weil ich nicht aus der Pflege komme, muss es gerade so sagen, hat mir dann jemand die Chance gegeben, und das war der Dominik Bo vom Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land. Das war eine private Spitex, die der ganzen Schweiz, mehr oder weniger der ganzen Schweiz, die jetzt mal Filialen gehabt hat. Und das war für mich eine grosse Herausforderung gewesen, weil meine Vorgängerin ist ein halbes Jahr vorher gegangen und ich habe das extrem spannend gefunden und ich habe die Leute in der Spitex als extrem, extrem vielleicht nicht, aber als interessant, als motiviert, als intrinsisch motiviert und deshalb als guter Gegenpart gefunden zu einem Ökonom, der kommt, der nachher konfrontiert ist mit einer Herausforderung mit Menschen, die ein bisschen anders denken. Nicht komplett anders, aber ein bisschen anders denken. Und das ist interessant, mit dem kann man sich hinterfragen und kann etwas gestalten. Das hat mich interessiert und dann, mit der Zeit, muss ich ehrlich sagen, bin ich zu einem Spitex-Fanatiker geworden. Fanatiker im positiven Sinn.
Also du bist ein Spitexianer durch und durch, bis auf die Unterwäsche wahrscheinlich.
Richtig, weil ja, es ist in Leib und Seele, würde ich heute sagen, bin ich überzeugt, dass die Spitex gesellschaftlich ganz, ganz wichtige Funktion haben. Man tut sie mit dem Gesundheitswesen verorten. Ja, das gehört zum Gesundheitswesen der Spitex, das stimmt auch. Aber wir sind genau an dieser Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und dem sozialen Umfeld zuhause. Das heisst, wir gehen zu den Leuten zuhause und sehen, wie sie leben, wie sie interagiert oder eben auch nicht mit ihrem Umfeld, mit ihren Nachbarn, mit ihren Angehörigen, wie es die Heim aussieht, wie ihre Küche aussieht, wie das Badzimmer aussieht. Und das sagt ganz viel über die Menschen aus und es hat nicht so viel mit Gesundheitspolitik oder Gesundheitswesen zu tun, sondern es sind soziale, menschliche Aspekte, die hier spielen. Und wo wir ermöglichen, dass die Menschen in ihrem Zuhause bleiben können. Und das ist wiederum gesellschaftlich gewollt. Und trägt dazu bei, dass die Menschen aktiv bleiben, solange sie aktiv zuhause für sich bleiben können. Dabei unterstützen wir sie. Und ich glaube, das ist sehr, etwas sehr, sehr Sinnvolles.
Die Haltung teilen wir. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Spitex. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?
Spitex ist wesentlich professioneller geworden. Es ist zu einem Business geworden. Wir haben eine starke Zunahme von privaten Spitexen. Also ich will das nicht werten, ich stehe fest. Ich habe in der privaten gearbeitet, ich habe in der öffentlichen Spitex geschafft. Und ich glaube, es ist zu einem Business geworden, wo man heute gut muss schauen, läuft sie die richtige Richtung? Das ist Politik gefragt. Und das hat sich vor allem verändert. Aber wenn ich uns anschaue und Kolleginnen und Kollegen, die wir uns unterhalten, ist Professionalität sowohl in der Leistungserstellung, also bei der Pflege, Betreuung, Haushaltshilfe, wie auch auf Seite der ökonomischen Faktoren, Finanzen, Personalführung, Organisation von der Unternehmen, haben wir riesige Fortschritte gemacht. Und das ist sicher positiv für die Spitex. Das wird sich und tut sich auch schon jetzt in einer besseren Leistung bei den einzelnen Menschen draussen, die Heime, tut sich das zeigen.
Also grosse Entwicklungsschritte. Du hast vor manchem Jahr ein Buch geschrieben, Spitex zwischen Staat und Markt. Du hast dich ganz intensiv auseinandergesetzt, auch mit den Rahmenbedingungen von dieser Branche. Welche Überlegungen, die du damals gemacht hast, sind heute noch aktuell?
Das Buch ist stets mal aus einer Masterthesis entstanden, die ich an der ZHW geschrieben habe. Und ist auch begründet in der Pflegefinanzierung, die 2009-10 geändert hat und die Kantone haben müssen umsetzen. Die Finanzierung ist heute, würde ich sagen, mehr oder weniger okay. Man könnte immer noch etwas daran verbessern. Das habe ich auch im Buch geschrieben. Es hat immer noch Effekte, die nicht gewünscht sind. Das geht vor allem dort, dass man Vergangenheitsbemessung macht und nicht schaut, wie sich zum Beispiel Kosten entwickeln, wie sich Löhne entwickeln. Und damit geht man als Unternehmen immer in Vorleistung, muss eigentlich vorfinanzieren und hat per se eigentlich keinen. Also man kommt nicht raus, weil die Finanzierung vergangenheitsbemessen ist, das ist etwas. Für mich ist die politische Stossrichtung nicht klar. Man hat gesagt immer ambulant vor stationär. Es ist manchmal einfach ein Liebebekenntnis. Bedingt auch durch das, dass im stationären Sektor, also Pflegeheim und Spitäler, sehr, sehr hohe Beträge in der Immobilie gebunden sind und in der Ausstattung. Und das ist bei der Spitex natürlich nicht so. Wir sind dezentral unterwegs. Das, was wir am meisten haben, sind ein bisschen Büromöbel, es sind Velo und es sind Auto. Und das heisst, es ist wenig kapitalgebunden, sondern es ist ein Personalgeschäft, wenn man so will. Und das ist natürlich wesentlich volatiler. Es hat andere Rahmenbedingungen, die es braucht. Und das bleibt weiterhin zu klären, dass man sagt, wo man das ambulant von stationär haben. Ich bin auch kein Fan von dem ambulant und stationär. Ich bin ein Fan von der integrierten vernetzten Versorgung. Auch das ist eine Frage, wie organisieren wir das? Tun wir Leistungserbringung zu organisieren dort? Der Staat oder die öffentliche Hand, ob es Stadt oder Kanton ist, das befördern, mit entsprechenden Arbeitsgruppen, Aktivitäten, auch finanziell, wo zum Beispiel Unternehmensentwickler reinkommen, wo sagen, die Vernetzung muss man so und so machen, die Zusammenarbeit, gerade bei den digitalen Möglichkeiten, sollte sich entwickeln. Da ist noch vieles offen, sollte vieles gestaltet werden mit Leistungserbringer. ich bin nie ein Fan davon gewesen, dass nur die öffentliche Hand und die Verbände etwas miteinander gestalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Leistungserbringer immer berücksichtigen, mit in die Arbeitsgruppe nehmen und sie auch aktiv arbeiten. Und gerade in der Spitex, wo wir als Grossbetrieb, Spitex Zürich mit 1500 Mitarbeitenden, mit einem gewissen Wachstum, das wir haben, und aber auch kleinere Unternehmen in der Spitex, wo vielleicht 50 oder 100 Personen angestellt haben, die auch ihre Leistung und eine gute Leistung erbringen, die integrieren. Die haben ein anderes Bedürfnis wie wir als grosser Betrieb. Und das sind so Sachen, wo für mich immer noch aktuell sind, wo man sich miteinander wirklich angehen, wo aber nicht ganz trivial sind.
Du hast Stichwort integrierte Versorgung erwähnt, dass dort die Spitex ganz einen wichtigen Teil hat. Wo siehst denn du im Behandlungspfad die Rolle von der Spitex in der integrierten Versorgung?
Die Spitex ist ziemlich zentral zwischen einem Spital, einem Hausarzt und einem Zuhause, unter einem Physio, unter einer Apotheke und je nachdem auch einem Sozialdienst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir den und anderen Punkt sein müssen. Das ist vielleicht nicht genau unser Job, aber ein Teil vom Job. Wichtig ist, dass wir die Vernetzung mit den Spitälern gut herbringen. Und das ist vor allem eine Digitalisierungsfrage. Also wie tauschen wir Inhalte, Berichte, Analyse, Blutwert etc., Vitalwert, wie tauschen wir die möglichst schnell miteinander aus zwischen den verschiedenen Systemen? Wie können die Fachleute auf beiden Seiten möglichst gut miteinander zusammenarbeiten? Das ist das Gleiche auch mit den Pflegeheimen, vielleicht ein bisschen weniger akut, wie es mit einem Spital ist. Also ich sehe dort die Rolle, die die Spitex hat, auch in der Hilfe, und das erleben wir gerade in der Stadt Zürich, wo sehr viele Single-Haushalte haben, auch alte Menschen, die alleine sind, wo wir halt dann die sind, die ihnen helfen, damit sie in dieser Hilfe, die in der Stadt anbieten, über verschiedenste Institutionen sich zurechtfinden. Und wir dort mit ihnen auf dem Weg ein bisschen helfen können, zusammen mit Zürich im Alter, wo eine wichtige Stelle ist, wo dort natürlich das ihren Auftrag eigentlich, mit ihnen arbeiten wir eng zusammen. Vernetzung, merken wir nur schon aus diesen wenigen Beispielen, ist ganz, ganz entscheidend für die Spitex. Und da tun wir von der Spitex Zürich das aktiv, seit 2-3 Jahren jetzt aktiv wirklich angehen, weil es extrem wichtig ist. Wir versorgen 5.500 Kunden pro Monat. Ich glaube, da ist es angebracht. Wir schauen mit Hausarzt, Spital, Pflegeheim, Physio, Ergo, Apotheken etc. vernetzt sind, um für die Kundinnen und Kunden den Mehrwert zu schaffen, dass wir wirklich für sie sorgen können. Pflegen, betreuen, helfen im Haushalt, aber dass sie auch sonst wohl sind.
Ich möchte auf einen Aspekt eingehen von deiner langjährigen Karriere, und das ist die Fusion von Spitex Zürich Limit und von Spitex Zürich Seal. Du bist dabei gewesen, sehr am Steuerrad, wo die Fusion stattgefunden hat. Was ist rückblickend die grösste Herausforderung gewesen bei dieser wahrscheinlich einer der grössten Fusionen von zwei Spitex-Organisationen in der Schweiz?
Das grösste Problem war für mich, dass ich eine Situation angetroffen habe, wo irgendwo der gemeinsame Nenner ist die Unversöhnlichkeit war. Und wenn man von aussen kommt, hat man das, also ich musste mir echt Mühe geben, um zu verstehen, wie es zu dem gekommen ist. Und wie immer bedingt, dass Menschen, die irgendwie nicht zusammenarbeiten können, und wo das einfach nicht gegangen ist. Also ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, das war die Situation. Die Situation hat aber zu Bildern voneinander geführt, die nicht der Realität entsprochen haben. Und die haben die Fusion, das Zusammengehen, extrem erschwert. Das hat von unserer Seite, vom Leitungspersonal ab Anfang 2023, wo die neue Geschäftsleitung da war, sehr viel Zeit, Energie braucht, ist auch manchmal sehr emotional gewesen. Das ist auch verständlich. Menschen reagieren dann auch emotional. Und das ist eine rechte Herausforderung gewesen. Und dort haben wir uns so Zeit gesetzt und auch gemerkt, dass das Vertrauen von den Leuten im Dialog mit ihnen gewinnen, dass sie merken, dass wir niemanden bei uns wegnehmen. Wir kommen nachher noch drauf, sondern dass wir mit ihnen etwas wollen gestalten. Und dass wir ihnen zuhören. Und dass sie uns interessieren. Dass ihre Arbeit, aber auch ihre Person, ihre Fähigkeiten uns interessieren. Das denke ich, und da haben wir mit viel, viel Zeit und Energie daran geschafft. Und ich glaube, wir haben das zustande gebracht. Nicht zu 100%, aber die können wir mit Pareto sagen, wenn ich 80%, dann bin ich schon nicht schlecht, oder? 20% geht nie. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich ein bisschen drüber gewesen. Zumindest haben uns ganz, ganz viele Mitarbeitende haben uns auch die Chance gegeben. Sie haben gesagt, okay, wir geben euch die Chance, beweisen, dass ihr es macht. Und schon nach einem halben Jahr habe ich die ersten Feedbacks gehabt, die gesagt, Markus, ich habe nicht geglaubt, dass das stimmt, was du uns erzählst, aber es ist okay. Ich mache mit. Und dort hat man gemerkt, wir haben etwas bewegt. Und das ist eigentlich das, wo ich auch heute den Schwerpunkt drauf lege, nicht auf der Differenz, das war die Herausforderung gewesen, sondern auf dem, was wir am Schluss erreicht haben, wo wir haben bewegen können. Und dort haben wir die Menschen mitgenommen. Und ich, das ist das Wichtige an so einem Job, dass man Menschen mitnehmen kann.
Wie genau haben denn, wie hast du die Menschen mitgenommen? Weil oftmals scheitert die Fusion ja nicht an der Struktur, sondern eben am Mitnehmen von den Menschen. Wie ist das gelungen?
Ja, also das bin nicht nur ich alleine gewesen, es braucht dazu ein Team. Also das ganze Geschäftsleitungsteam ist auch begleitet worden in dem Prozess drinnen von einer Firma, die heisst Implement, die haben das sehr gut gemacht. Und wir als Team, und sicher jetzt auch ich als CEO, muss eben vorne herstehen und das vertreten. Wir als Team haben die Leute können motivieren, indem dass wir ihnen das Vertrauen geschenkt haben. Wir haben einen Vertrauensvorschuss gemacht und wir haben mit ihnen geredet. Und dazu haben wir verschiedene Gefäße geschaffen. Wir haben Influencers gemacht, das haben beide Betriebe vorher schon ein bisschen gekannt. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass in den Influencers ist zum Teil nicht offen diskutiert worden. Und das ist etwas, mit dem kann ich nicht umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wollte ich auch nicht in meinem Unternehmen haben. Ich wollte, dass man sich als Management auseinandersetzt, wie die Basis denkt, was sie bewegt, was sie von einem erwartet. Man kann nicht immer alle Erwartungen erfüllen, das kann man auch erklären. Das wissen die Leute auch. Wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, und eine Ausbildung haben, wo Familie haben, wo ihr Leben managen, wo das Leben von anderen managen, zum Teil jetzt in den Spitex. Und die müssen wir ernst nehmen und das miteinander auf Augenhöhe können diskutieren, auch wenn man CEO bleibt oder auch wenn man Geschäftsleitungsmitglied bleibt. Aber auf Augenhöhe miteinander respektvoll können Probleme besprechen, den Dialog zu führen. Das ist für mich eigentlich das gewesen, wo die Bewegung hergebracht hat und wo wir wirklich unsere Mitarbeitenden haben können motivieren.
Du hast in dieser Fusion ganz stark das Motto 1 plus 1 ist 3 prägt. Was meint das für dich persönlich?
Also, wir haben mit Verwaltungsrat, Vorstand, haben wir im 21 bereits Workshops gehabt. Zwei, zum schauen, wie können wir miteinander zusammengehen. Was sind die Differenzen? Was sind andere Ansichten? Was sind die gleichen? Und in diesen zwei Workshops haben wir dann einmal das 1 plus 1 ist 3 gebracht. Weil wir uns bewusst worden sind, dass man weder die eine übernimmt die andere Organisation. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Noch sind die beiden Organisationstypen, wie sie nach Reorganisationen, die beide gemacht haben, vor Corona oder während Corona zum Teil noch, geeignet, um den Grossbetrieb zu führen. Und das 3 steht für den Willen zu gestalten. Der Willen, etwas anzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen alle Leute mit, wir schauen, was die Leute wollen. Was wollen die Mitarbeitenden? Was ist gut gelaufen in beiden Organisationen, in diesen Systemen, in diesen Modellen, die sie geschafft haben? Was ist nicht gut gelaufen? Und das nehmen wir auf und damit gestalten wir es 3. Wir schauen, dass wir nicht die gleichen Sachen wieder schlecht machen, wo die anderen beiden schlecht gemacht haben. Also schlecht, das soll nicht wertend sein, aber das aus Sicht der Mitarbeitenden. Wir schauen, dass es funktioniert in der Grösse des Unternehmens. Und wir schauen, dass es entwicklungsfähig bleibt. Das Unternehmen darf nie stehen bleiben. Es muss sich immer irgendwie bewegen. Es muss sich können verändern, weil die Umwelt sich auch verändert. Nicht nur gesetzliche Vorgaben. Die Gesellschaft verändert sich. Die Einstellung zur Arbeit verändert sich. Die Ausbildungen verändern sich. Es hat ganz viele Elemente. Die Finanzierung kann sich verändern. Mit DEFAS wird sich das ändern. Das heisst, die Organisation muss so gestaltet werden, und das ist das 3, wo man sagt, wir diskutieren miteinander, wie wollen wir das machen? Was ist geschieht? Was entspricht auch dem Personal, wo wir haben? Und ich glaube, das ist schwierig gewesen, das zu kommunizieren. Das kann man sich ein bisschen einfacher vorgestellt am Anfang. Wie viele gesagt haben, die Rechnung geht nicht auf, aber die Rechnung
ist... Das wäre jetzt meine Frage, als Ökonom gewesen, du kommst mit der Rechnung, die nicht aufgeht. Geht.
Also wenn ich jetzt 1 plus 1 ist 3, ist klar, dass die Rechnung nicht aufgeht, das wissen wir alle, wir sind alle in die Primarschule gegangen. Es ist aber im übertragenen Sinn eben dann am Schluss aufgegangen. Es ist aufgegangen, weil es eine Idee gewesen ist, wo wir haben können damit arbeiten.
Also du hast eigentlich geschafft, eine Rechnung, die nicht aufgeht, zuzubringen, dass sie am Schluss stimmt, mindestens für Spitex Zürich. Spitex Zürich hat ja das sogenannte Team Flex Modell entwickelt. Das ist etwas, wo zwischen klassischer Führung und Selbstorganisation liegt. Wie ist denn die Idee entstanden?
Die Idee ist, das ist daraus entstanden, dass wir den Leuten zugelassen haben. Wir haben so Partizipationsmöglichkeiten geschaffen. Eben, das war der Infolunch in den Standorten. Das war der Dialog, der von jedem Team ein Delegierter oder ein Delegierter kommt. Das war ein Retreat, wo wir mit den Coaches, also mit dem Mittelbau im Unternehmen geschaffen haben. Das ist, Change Ambassador sind. Das war eine Gruppe, die so ein bisschen Feedback-Spiegelungsgruppe für die ganze Entwicklung war. Also, es hat viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und dadurch, dass sich die Menschen eingebracht haben, haben wir ihnen zugelassen. Und wir haben das aufgenommen, was sie uns erzählt haben. Und sie haben uns erzählt, was gut läuft und was nicht gut läuft. Sie haben uns erzählt, was sich wünschen und was sich nicht wünschen. Und wir haben geschaut, wie bringen wir das in ein organisatorisches Modell hinein. Und das ist extrem schwierig. Und darum sind wir dann auf das Teamflex-Modell mit diesen 4 Teammodellen gekommen, wo wir sagen, wir haben Teams, die ziemlich autonom sich organisieren können. Ich rede extra nicht von Selbstorganisation, sondern autonom sich organisieren können. Wir haben Teams, die das auch nicht wollen. Und das war auch das Interessante. Wir haben dann eine Standortbestimmung mit allen Mitarbeitern gemacht, dass Mitarbeiter haben können sagen, wo sie stehen, wie sie arbeiten wollen. Und das haben wir auch einfliessen lassen. Und das ist dann in den Teams zusammengetragen worden. Und die einzelnen Teams haben das miteinander besprochen und gesagt, welches Modell nehmen wir? Und heute haben wir haben das jetzt 2-mal gemacht. Wir haben eine ziemlich stabile Situation. Mit diesen 4 Modellen. Und für unsere Mitarbeitenden ist es wichtig, um sich einbringen und in einem Teamsetting zu arbeiten, wo sie miteinander diskutieren, wie wollen wir miteinander arbeiten. Weil im Endeffekt tut das Team sich schon sehen, wie gehen wir in die Einsätze, wer geht in welchen Einsatz, wer vertritt mich, wenn ich in der Ferien bin und so. Und das muss man nicht alles von oben runter eingeben, sondern die Menschen sind befähigt, und das kommt halt auch dazu, die Überlegung, man befähigt jemanden, damit er es selber machen kann, ist eine Nachhaltigkeitsüberlegung. Das heisst, ich muss nicht jedes Mal erklären, warum das etwas gemacht werden muss, sondern ich setze mich mit den Menschen auseinander und ich erkläre ihnen, warum etwas so ist, dass sie es verstehen können und dass sie dahinter stehen, wie wir uns organisieren. Und das ist an dem Teamflex-Modell eigentlich das Bestechende, was wir heute haben. Wir können Menschen engagieren mit ihrem Wunsch, wie sie arbeiten wollen, in welchem Modell von diesen vier Modellen. Die Menschen können aber auch zwischen den Teammodellen wechseln, je nachdem, zum Beispiel, wie sich ihre Lebenssituation auch privat verändert. Dann komme ich das zweite Kind über. Wir haben jetzt ein paar, die jetzt in dieser Situation sind, die dann sagen, ja, komme wieder, aber ich will dann ein bisschen weniger arbeiten, aber dann in ein paar Jahren will ich wieder ein bisschen mehr arbeiten. Und das heisst, die Flexibilität lassen wir zu. Und da findet man Lösungen in dem System, in dem Teamflex-Modell drin. Und das ist eigentlich das Bestechende an dem. Und in unserer Grösse können wir das auch gut machen. Also wir haben ganz, ganz viele Angebote auch. Wir haben auch was die verschiedenen Geschäftsfelder angeht, ob es Somatic Memory, also Demenz ist, oder psychosoziale Pflege, Mäntel, oder Haushalthilfe mit der Betreuung, oder. Man hat wirklich, das ist halt die Grösse vom Unternehmen, wo das auch zulässt und wo man damit kann gut jonglieren. Und so sind wir auf das Teamflex-Modell gekommen. Und ich bin heute immer noch überzeugt, dass es ein richtiges Modell ist für die Zukunft, weil es nachhaltig mit Menschen schafft und für die Menschen da ist.
Also es ist eigentlich maßgeschneidert für Spitex Zürich, das Teamflex-Modell.
Ja, in einem Unternehmen, wo zu 90% die Produktion, sage ich jetzt als Ökonom, aus menschlicher Arbeitskraft besteht, ist das einfach wir müssen das so machen, weil wir müssen schauen, was unsere Mitarbeitenden, wie sie wollen arbeiten, wie sie auch zufrieden sind beim Arbeiten, wie sie sich optimal einbringen können. Sie wollen ja Leistung bringen. Und sie wollen eine gute Leistung bei unseren Kundinnen und Kunden bringen. Und das ist an uns, am Management und an der Organisation, an der Struktur zu schaffen, wo das möglich ist. Und ich glaube, das haben wir miteinander so hergebracht. Und das ist im Dialog. Und das wird sich auch im Dialog weiterentwickeln. Und das braucht zwar Zeit, aber es braucht eben am Anfang Zeit und nachher nicht danach. Und es soll auch keine repetitive Zeit brauchen, indem man immer wieder das Gleiche erklärt. Sondern die Menschen, die bei uns arbeiten, sind intelligent, sie sind erwachsen und sie können für sich einstehen. Sie müssen bei unseren Kunden draussen, ihre Frau, ihren Mann stehen. Und sie können die gestalten und das können sie auch im Betrieb selber. Und genauso wie sie es wollen. Gewisse wollen viel gestalten und gewisse wollen ein bisschen weniger gestalten. Und das ist alles okay. Da ist keine Wertung mit drin.
Du hast jetzt gerade erklärt, dass das Teamflex-Modell durchaus auch zukunftstauglich ist. Gedanklich gehen wir ein bisschen in Zukunft. Welche Entwicklungen von der Spitex-Branche bereiten dir Sorgen und welche machen dir Hoffnung?
Sorgen macht mir das Image von der Spitex. Oder im Moment, wenn man die Medien anschaut, wird sehr, sehr viel, wenn einmal über die Spitex berichtet wird, was ja nicht häufig der Fall ist, wird vor allem Negatives berichtet. Und in der Bevölkerung ist heute Spitex, ob das die öffentliche Spitex ist oder eine private Spitex ist, der Name ist ja nicht geschützt. Das bereitet mir Sorgen, dass das Image, die Professionalität, die ich ganz am Anfang vom Gespräch gesagt habe, die zugelegt hat, dass das Image Schaden nimmt und damit auch die Leistung von unseren Mitarbeitenden. Das finde ich echt schade. Das macht mir wirklich Sorgen. Was mir Sorgen macht, ist auch, dass Fehlentwicklungen nicht sanktioniert werden. Also es wird nicht eingeschritten. Es gibt im KVG ganz klare Aufteilung. Das heisst, Krankenversicherer haben einen Überwachungsauftrag, einen Kontrollauftrag. Und Kantone haben einen organisatorischen Auftrag, das heisst, sie geben Bewilligungen. Und beide Institutionen tun aus meiner Sicht, sind sie im Moment mit der Entwicklung, überfordert tönt immer so negativ, aber herausgefordert, würde ich sagen. Und das heisst, dass Kontrollmechanismen im Moment zu wenig gut funktionieren und damit auch die Sanktionierung von gewissen Fehlentwicklungen. Und ich nehme da Bezug auf Fehlentwicklungen, die wir auf dem Markt auch merken. Und das finde ich sehr schade für unsere Branche, weil wir haben eine grosse, grosse Mehrheit von Leistungserbringern, ob öffentlich oder privat, und vor allem von Mitarbeitern, die arbeiten und die bei den Menschen draussen arbeiten, die Heime, die sehr ernsthaft arbeiten, die eine gute Leistung bringen, die sehr viel Herzblut einlegen. Und das leidet dort drunter. Und das finde ich einfach schade. Und das macht mir echt Sorgen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass wir wieder junge Leute begeistern für die Spitex und wahrscheinlich so wie wir arbeiten in der Spitex mit einer höheren Selbstständigkeit, das auch der Auffassung entspricht, wo junge Menschen heute von ihrer Arbeitstätigkeit haben, die sagen, ich will selber etwas bewegen, ich will etwas gestalten. Über die Verantwortung, die sie dann übernehmen, müssen sie sich manchmal noch im Klaren werden. Das ist aber nichts Schlimmes. Verantwortung übernehmen ist etwas Sinnvolles und etwas Gutes. Und wenn ich unsere Jungen sehe, wir bilden ja über 20 junge Menschen pro Jahrgang aus. Das heisst, wir haben jetzt über 60 Lernende und nochmal etwa 20, 25, die in der höheren Fachschule und Fachhochschule sind. Man begleitet, dass die jungen Menschen sich sehr wohlfühlen bei uns. Und sehr viele auch bei uns in der Spitex bleiben und sich weiterentwickeln. Und das macht mir Hoffnung.
Was möchtest du diesen vielen Pflegefachleuten, Fachangestellten Gesundheit, Haushelferinnen oder Haushelfenden, Männer, Coaches, Führungskräfte von der Spitex mit auf den Weg geben für ihre Zukunft?
Ich ihnen auf den Weg gehe, dass sie medizinisch-pflegerisch unterwegs sind. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist aber auch ein gesellschaftlicher, und das sollte ich nicht vergessen gehen. Also, dass sie für die Gesellschaft sehr, sehr viel bewegen und machen. Es ist wichtig für die alten Menschen, und demografisch werden es immer mehr, alte Menschen. Und sie werden immer aktiver bleiben. Hoffentlich auch immer gesünder bis ins hohe Alter. Aber sie bleiben auch individueller. Die 68er Generation ist heute diejenige, die wir die Heime pflegen. Ich bin die nächste Generation. Wir sind in einem Umfeld aufgewachsen, bevor die Mauer jetzt gefallen ist im 89, wo wir sehr viele Freiheiten gehabt haben, wo wir sehr individuell erzogen worden sind, wo aber das Gesellschaftsmodell, das wir gehabt haben, sehr sozial war. Und das auch als Gegenpart zu einem Kommunismus damals, wo man gesagt hat, das ist Kapitalismus mit einem menschlichen Antlitz. Das fehlt mir heute manchmal ein bisschen. Ich bin liberal, politisch, aber grünliberal, muss ich sagen. Aber das fehlt mir manchmal, dass man heute noch sozial-liberale Standpunkte hat, wo man freiheitlich denken kann und wo man die gesellschaftliche Wichtigkeit von gewissen Entscheidern kennt und den gesellschaftlichen Ausgleich und zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag auch zwischen Jung und Alt kann leben. Also das gebe ich Ihnen mit. Genau die Punkte beachten und sich bewusst sein, dass wir dort als Spitex Leistungen bringen und sich für die Leistung einsetzen und auch sich bewusst sein, dass wir für die Gesellschaft etwas tun und für die Menschen, die zu dieser Gesellschaft gehören und die vielleicht nicht die Stärksten sind, wenn wir zu ihnen heimgehen. Und dass wir ihnen helfen, die Stärken, die sie haben, weiterhin können zu leben, damit eine gute Lebensqualität so.
Sehr schön. Ich möchte nochmal zurückkommen, gedanklich ganz am Anfang. Wenn du jetzt am Ende von deiner Karriere, wo du stehst, deinem Ich, wo ganz am Anfang sich in die Spitex verliebt hat, was würdest du dem Ich sagen? Mit all deinen Erfahrungen und Erkenntnissen, die du gehabt hast, jetzt in diesen 18 Jahren lang Spitex in einer führenden Position?
Ich würde einer Person mitgeben, dass man sich selber traut, dass man seiner Intuition traut, dass man, und das habe ich nicht immer gut gemacht, Menschen zulässt. Das habe ich müssen lernen. Und heute mache ich das sehr gern, auch an anderen Orten, wo ich noch aktiv bin. Dass man mit Wohlwollen Menschen gegenüber tritt. Also, man, per se muss man Menschen gern haben, wenn man aus meiner Sicht eine Management-Funktion ausführt und will bekleiden. Und dass man Vertrauen schenkt. Dass man auch einen Vertrauensvorschuss gibt. Das hat nichts mit Naivität zu tun, sondern ich glaube, man hat irgendwann mal genug Lebenserfahrung und Menschenkenntnis, aber dass man einen Vertrauensvorschuss gibt und das auch durchaus darf sagen, damit das Gegenüber weiss, ich schenke dir mein Vertrauen, es ist okay. Mach, beweis mir, dass du es gut kannst und bring deine Ideen ein. Also, dass man mit dieser Freiheit umgehen kann, ja, das würde ich heute mir selber sagen, weil man auch, wenn man Chef ist, trotzdem Mensch bleibt und manchmal nicht ganz sicher ist, ob das, was man macht, jetzt wirklich das Richtige gewesen ist. Aber ich glaube, das ist allen klar und das Gegenüber weiss das auch. Und dort spielt wieder das Vertrauen. Wie viel Vertrauen habe ich zum Gegenüber, der das erkennt, aber nicht ausnutzt? Also ich, und das ist das Wohlwollen. Dass ich mit dem hergehe und sage, das Gegenüber weiss das, aber es wird es nicht ausnutzen. Und das eben, das ist nicht Naivität, sondern es ist Wohlwollen, es ist Vertrauen schenken. Und wenn wir ja intern bei uns haben wir das gemacht, wir haben die Werte abgefragt und auch dort ist am Schluss rausgekommen, was ist für all unsere Mitarbeitenden am wichtigsten, dann ist das Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch als Schlusswort, eignet sich das, man sagt, schenken wir einander wieder Vertrauen und gehen wir aufeinander zu und hören einander zu, dann kommt das schon gut.
Markus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für deine Zukunft.
Merci.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!